Ja, guten Tag nach Berlin.
Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI ist Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Die Rüstungsexporte sind von 2004 bis 2008, wenn man sie vergleicht mit denen der Jahre 99 bis 2003, um 70% gestiegen. Welche Rolle spielt Deutschland auf dem Waffenmarkt und was sind Waffen made in Germany?
Deutschland ist Europameister, laut SIPRI jetzt nun seit mehreren Jahren. Ganz legal werden Waffen exportiert in kriegsführende Staaten und an menschenrechtsverletzende Regime. Und wir haben im letzten Jahr wieder einen neuen Rekord erreicht, Negativrekord mit einem Wert von 5,7 Milliarden Euro für Einzelausfuhrgenehmigungen. Das sind 2 Milliarden mehr als im Vorjahr.
Nun heißt es, dass die deutschen Gesetze zum Waffenexport restriktiver seien als die anderer westlicher Staaten. Was bedeutet das?
Das ist korrekt. Also von der Gesetzeslage haben wir das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Außenwirtschaftsgesetz. Beide sind sehr restriktiv, wenn man sie entsprechend auslegt. Es gibt allerdings politische Grundsätze der Bundesregierung, die unter Rot-Grün eingeführt wurden, die in der Intention auch positiv waren. Positiv heißt, man hat erstmals aufgenommen einen Menschenrechtsaspekt. Also darf man Waffen liefern an menschenrechtsverletzende Staaten? Sagte die damalige Bundesregierung erstmal nein. Tat es aber dennoch und die jetzige Bundesregierung, die Nachfolgeregierung CDU, CSU, FDP tut das offensichtlich ganz verschärft, denn es steigen die Waffenexporte.
Das, was Sie eben beschrieben haben, das sagt ja einerlei, wir haben also sehr restriktive Gesetze, aber sie werden eigentlich nicht angewandt oder verletzt. Verstehe ich Sie richtig?
Wenn man sie anwendet, dann immer im Sinne der Industrieförderung des Exportes. Zudem kommt, dass wir eine Bundesregierung haben, die nicht darauf schaut, wohin Waffen geliefert werden. Also Menschenrechtsfrage eine völlig untergeordnete Rolle spielen. Ich nenne Ihnen mal praktische Beispiele. Wir haben im vergangenen Jahr, als Exporterfassungsjahr 2008, Indien, Malaysia, Pakistan, Saudi-Arabien, Singapur, Türkei beliefert. Obwohl die GKKE, die Kirchen in ihrem, sag jetzt mal, alternativen Rüstungsexportbericht sagen, die Menschenrechtssituation dort sei sehr schlecht und es herrschen in einigen dieser Staaten sogar interne Gewaltkonflikte. Wie kann eine Bundesregierung, die sich Menschenrechten verbal, rhetorisch verpflichtet fühlt, gleichzeitig Waffen in diese Staaten liefern?
Es gab eine Antwort der Bundesregierung am 6. Januar 2010 auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion und darin lautete die Antwort, der jährliche Rüstungsbericht, also der ganz normale der Bundesregierung, der sei ausreichend transparent und nachvollziehbar und werde dem Deutschen Bundestag übermittelt. Was steht eigentlich in dem Bericht? Was erfahren die Abgeordneten darüber und ist er ausreichend?
In vielerlei Hinsicht nicht. Was dort veröffentlicht wird, sind ja erstmal die Rüstungsexportzahlen von Neuwaffen. SIPRI erfasst dann auch, also Stockholm International Peace Research Institute in Schweden erfasst auch zum Beispiel Waffensysteme, die gebraucht sind. SIPRI veröffentlicht dann auch noch Hinweise darauf, welche Firmen beteiligt sind, also die EADS zum Beispiel mit dem Anteilseigner Daimler, der Waffen in alle Welt liefert. Dieser Rüstungsexportbericht der Bundesregierung kommt viel, viel zu spät. Man hat also im Nachhinein noch einen Bericht darüber, in welcher Stückzahl geliefert wurde, aber nicht welchen Waffensysteme, nicht welche Firmen. Und der Bericht für 2008 liegt noch nicht mal vor.
Nun gibt es ja einen EU-Verhaltenskodex, der besagt, dass an bestimmte Staaten keine Waffen geliefert werden. Sie haben es vorhin schon erzählt, Deutschland hat trotz dieses Kodexes an solche Staaten, die sehr problematisch sind, die Menschenrechtsverletzungen zu verzeichnen haben, Waffen geliefert. Wie ist das möglich, dass man so auf diesen Kodex pfeift?
Also man hat Boykottländer, die dürfen definitiv nicht beliefert werden. Da wird es auch juristisch problematisch. Sprich, man hat dann mit Sanktionen zu rechnen. Die beliefert man tatsächlich nicht. Das sind 10, 12 Staaten, die uns einfallen, also Nordkorea zum Beispiel, wo man weiß, dass Diktaturen dran sind oder der Iran. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Umgehungswege, zum Beispiel, indem man Lizenzen vergibt, dann in anderen Ländern nachgebaut wird und von dort aus exportiert wird. Zum nächsten ist zu sagen, dass man das immer von der Menschenrechtsklausel her im Sinne des Exports und nicht der Menschenrechtsschutzes auslegt. Und dann kommt noch viel schlimmer dazu, dass wir als Öffentlichkeit, auch das Parlament, eigentlich in völlig demokratiefeindlicher Weise überhaupt nicht die Möglichkeit haben, auf diese Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen, weil es einen Bundessicherheitsrat gibt, der tagt geheim, wird von Frau Merkel geleitet und 8 Ministern. Und diese 8 Minister und Frau Merkel entscheiden bei brisanten Rüstungsexporten. Wir erfahren es dann de facto dadurch, dass wir die Militarier, die Fachpresse auswerten, die Söldnermagazine auswerten und feststellen, es gibt kaum einen Krieg oder Bürgerkrieg, in dem nicht deutsche Waffen im Einsatz sind.
Wenn man sich den schwarz-gelben Koalitionsvertrag ansieht und das Thema Rüstungsexporte betrachtet, dann steht da zweierlei. Da steht einmal, es sollen Wettbewerbshindernisse im europäischen Vergleich abgebaut werden für die deutschen Rüstungshersteller. Das ist also ganz laut und deutlich. Und etwas leiser und kleinlauter sozusagen steht da, dass man den regionalen Rüstungsspiralen entgegenwirken wolle und das Umschlagen von konventioneller in atomare Rüstung verhindern wolle. Wie passt das eine zum anderen?
Das ist ja dann immer eine Interpretationssache. Wo setzt man den Schwerpunkt? Also man hat natürlich erkannt, dass deutsche Waffen in Kriegs- und Krisengebieten auftauchen, dass exorbitante Opferzahlen da sind. Also ich nenne allein ein Beispiel, die Firma Heckler & Koch, größter Hersteller von Pistolen und Gewehren in Europa mit Sitz in Oberndorf am Neckar, hat so viel Waffen exportiert und Lizenzen vergeben, übrigens genehmigt durch Bundesregierungen, dass etwa 1,5 Millionen Menschen bisher mit diesen Waffen umgekommen sind. Das sind diese regionalen Kriege, das sind die regionalen Auseinandersetzungen. De facto ignoriert man sie, de facto macht man weiter wie bisher. Man genehmigt zum Beispiel bei der Firma Heckler & Koch jetzt wieder Lizenzvergaben für G36-Gewehre, sodass der Kleinwaffenmarkt, also Gewehre, Pistolen, Maschinenpistolen, floriert, dass Heckler & Koch aufblüht, Kriegsprofiteur ist und Gewinne wie nie zuvor einfährt.
Am Sonntagabend ist in der ARD ein Tatort gelaufen. Da kam das Thema Waffenhandel vor und da wurden Rüstungsgüter als Ersatzteile für landwirtschaftliche Maschinen deklariert. Ist das ein zutreffender Versuch, solche illegalen Transporte zu verbergen oder was lassen sich da Waffenhersteller noch so alles einfallen?
Der Tatort war insofern spannend, als er genau den Finger in die Wunde legt, der sogenannten Dual-Use-Güter, also zivil wie militärisch einsetzbaren Güter. Auch hier nenne ich mal praktisches Beispiel. Mercedes hatte geliefert Militärfahrzeuge mit Schießluke, schmaler Bereifung, sandfarbenen Tarnanstrich. Also in der Militärversion in das Bürgerkriegsland Sudan vor Jahren bereits. Als kritische Aktionäre hatten wir daraufhin Mercedes angezeigt. Und das Verfahren wurde nicht mal aufgenommen, weil man gesagt hat, es ist ja keine Waffe, sondern ein Zivilfahrzeug. Dann kommen die Maschinenpistolen, die auf dem Dach in der Schießluke montiert werden, aus Spanien oder sonst wo. Und damit wird natürlich schnell aus einem Dual-Use-Produkt eine Waffe, die dann im Bürgerkriegsland, in dem Fall Sudan, eingesetzt wird. Hier drückt die Bundesregierung beide Augen zu. Man ist im Sinne der Arbeitsplatzförderung, im Sinne der Profitförderung der Konzerne immer pro Industrie eingestellt. Ich frage mich eigentlich, warum diese Bundesregierung überhaupt noch das C oder zumindest die CDU das C in ihrem Namen trägt. Denn mit Frieden, Abrüstung und Menschenrecht, das hat das alles nichts zu tun. Das ist aktive Förderungspolitik der Rüstungsindustrie und diese agiert als Kriegsprofiteur zunehmend offensiv und auch profitabel.
Das Rüstungsgeschäft, Sie haben es gesagt, das ist sehr profitträchtig, also auch sehr korruptionsanfällig. Seit gestern steht nun mit Karl-Heinz Schreiber ein Waffenlobbyist in Augsburg vor Gericht. Ist es naiv, der Korruption im Rüstungsgeschäft einen Riegel vorschieben zu wollen oder wie ließe sich das bewerkstelligen?
Ja, der Fall Schreiber ist natürlich insofern interessant, als dass man jetzt jemand dingfest gemacht hat, ihm illegale Geschäfte ganz offenbar nachweisen kann. Man muss aber allerdings sehen, es handelt sich da um rund 2% der Rüstungsexporte, 98% der Waffenlieferungen erfolgen legal, genehmigt durch die Bundesregierung. Also wir schauen hier an die Spitze eines immoralischen Eisberges. Natürlich ist Korruption in der Rüstungsindustrie verbreitet, vor allem wenn sie Waffen an Länder liefern, in denen dann auch immer Zwischenhändler profitieren. Aber der Fall Schreiber ist natürlich ein spannender, das muss man schon sagen. Man muss wirklich Fragen stellen, zum Beispiel, wie kann es sein, dass namhafte Vertreter der CDU und der CSU in Korruptionsskandale mit Waffenhandel verstrickt sind? Wie kann es sein, dass Helmut Kohl bis heute nicht die Namen der Spender nennt? Was hat Frau Merkel für ein Rechtsverständnis als Kanzlerin, wenn sie akzeptiert, dass in ihren Reihen, Parteireihen, Leute Vertuschungspolitik betreiben? Und vielleicht eine ganz spannende Frage, weil der amtierende Finanzminister Schäuble ist ja auch in diesen Skandal verwickelt gewesen.
Rüstungsgeschäfte sind ja bekanntlich nicht nur Geschäfte mit materiellen Gütern. Ein immer größerer Teil betrifft auch Technologietransfer und Dienstleistungen. Ist dieser Sektor eigentlich schon ausreichend in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, auch was die Transparenz betrifft?
Sie haben vollkommen recht, man müsste den Export von Know-how, man müsste den Export von Blaupausen, man müsste den Export von Lizenzvergaben viel mehr überwachen, denn man gibt da ja Wissen aus der Hand und dieses Wissen kann genutzt werden, um Waffen nachzubauen und re-zu-exportieren. Gerade im Bereich der sogenannten Kleinwaffen, also Gewehre, Maschinenpistole, sind diese Lizenzvergaben extrem gefährlich und extrem folgenschwer. 2 von 3 Toten auf den Schlachtfeldern dieser Welt sterben durch Gewehre. Und die Firma Heckler & Koch ist nun Europas größter Hersteller von Gewehren. Also man muss sich diesen Firmen zuwenden, man muss sich diesen immateriellen Exporten zuwenden. Denn die Folgen dieser Rüstungsexporte sind noch viel folgenschwerer als die Direktexporte.
Trotzdem wird man wahrscheinlich die Rüstungsbetriebe nicht schließen in der Zeit. Also was lässt sich da tun?
Wenn man wollte, könnte man konvertieren, umstellen auf eine sinnvolle zivile Produktion. Aber dabei beißen wir uns als Friedens- und Menschenrechtsbewegung natürlich an der Bundesregierung, aber auch an den Betrieben selbst die Zähne aus. Leider ist die IG Metall auch nicht auf unserer Seite. Es gibt sogar einen Arbeitskreis in der IG Metall, also bei den Gewerkschaftern, zum Erhalt und Ausbau von Rüstungsarbeitsplätzen. Also gesellschaftlich müsste jetzt endlich eine breite Diskussion in den Kirchen, in den Gewerkschaften, in den Parteien einsetzen und sagen, die Rüstungsexportpolitik ist der schamloseste und folgenschwerste Teil der deutschen Außen- und Wirtschaftspolitik, denn nirgendwo haben wir eine so hohe Zahl von Opfern der deutschen Politik.
Jürgen Gresslin war mein Gesprächspartner vom Rüstungsinformationsbüro Freiburg und dem deutschen Aktionsbündnis Kleinwaffenstoppen. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, gerne.